Ja, ich freue mich, dass ich hier zum ersten Mal in Berlin sein darf. Ich war zwar schon mal hier als Jugendliche, so mit 14, 15, aber das ist schon so lange her, dass ich nichts mehr davon weiß. Aber es ist immer, finde ich, spannend, auch wenn man in anderen Städten ist. Es ist irgendwie immer eine andere Atmosphäre da und ja, es ist spannend, sich immer wieder auf die Leute einzustellen, finde ich. Das Thema heißt ja heute die Suche nach mir selbst. Und ich dachte so, als ich das Thema mal vorbereitet habe, dachte ich, die Suche nach mir selbst ist echt ein Phänomen unserer Zeit. Also meine Mutter zum Beispiel, die wäre nicht auf die Idee gekommen, nach sich selbst zu suchen. Die hätte gedacht, ja, was ich selbst bin, mich selbst verwirklichen, ist, wenn ich Mutter bin und Hausfrau bin. Und dann habe ich mich selbst verwirklicht. Das wären ihre Gedanken gewesen. Diese Gedanken hat sie auch weitergegeben. Also so war auch mein Ziel, ganz darauf gerichtet, du wirst einmal Hausfrau und Mutter und dann wirst du dich selbst verwirklichen. Da drin. Die Suche nach mir selbst ist ja vielleicht auch ein Ausdruck von Sehnsucht nach dem Sinn oder nach innerer Sicherheit. Vielleicht auch ein Ausdruck nach der Frage von Identität. Wer bin ich denn? Was bin ich? Wie bin ich? Wo habe ich meine Grenzen? Oder wo habe ich meine Fähigkeiten? Und es kann auch sein, dass die Suche nach sich selbst, weil es ja gerade auch in unserer Zeit jetzt so aktuell ist, ein Ausdruck ist von Verlorenheit, dachte ich. Ich meine, wann sucht man, wenn man was verloren hat? Und dass das möglich ist, dass man sich selbst verlieren kann, das sagt selbst Jesus schon. Ich sag mal, mir fällt gerade auf, Entschuldigung, jetzt mal eben ein kleiner Zwischenstopp. Es sitzen manche mit dem Rücken zu mir. Vielleicht können sie sich einfach umdrehen, dass sie so bequem sitzen, damit wir Kontakt miteinander haben. Und dann weiß ich, wie es ihnen geht und so weiter, ob sie mir noch folgen können oder auch nicht. Ob ich über ihre Köpfe hinweg rede. Also es wäre sehr schön, wenn sie sich einfach bequem hinsetzen könnten. Das habe ich am Anfang vergessen. So, wir machen weiter. Ja, Jesus hat das schon gesagt vor 2000 Jahren, dass der Mensch sich offensichtlich selbst verlieren kann. Ich möchte einfach mal den einen Vers, wo er das sagt, vorlesen. Da heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, steht das: Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst, oder nehme Schaden an sich selbst oder in einer anderen Übersetzung heißt es an seiner Seele. Also offensichtlich wusste Jesus, dass ein Mensch alles probieren kann, zu erobern, zu bekommen oder etwas zu finden und sich dennoch dabei selbst verlieren kann. Und das soll eigentlich auch ein bisschen Thema sein, von dem, wie ich zum Beispiel gesucht habe. Und da drin auch die Frage, habe ich mich wirklich selbst gefunden? Denn es war eine sehr intensive und jahrelange Suche, die ungefähr, ja, vielleicht zwischen 10 und 12 Jahren ging. Das Ziel der Suche nach sich selbst ist ja erstens mal Selbsterkenntnis. Ich sage schon, ich möchte wissen, wer bin ich und wie bin ich. und so weiter. Dann gibt es einen zweiten Schritt. Wenn ich mich selbst erkannt habe, möchte ich mich selbst verwirklichen. Denn sonst nützt es ja nichts. Was soll ich sonst mit meinen Erkenntnissen anfangen? Wenn ich mich selbst verwirklicht habe oder wenn ich meine, mich selbst zu verwirklichen, soll ja der dritte Schritt sein, ich habe Selbsterfüllung. Und ich denke, das ist letztendlich das endgültige Ziel. Selbsterfüllung. Die Philosophen der Antike bis hin zu Kant, die haben zwar auch schon mal von Selbstverwirklichung gesprochen, aber eben nicht so wie wir, dass sie gesagt haben, der Mensch sucht in sich selbst und dann verwirklicht er sich, wenn er da drin irgendwie etwas gefunden hat, wie er ist, sondern sie haben einen Wert hingestellt, zum Beispiel, sage ich mal, Tugend oder Weisheit, und haben gesagt, anhand dieses Wertes, wenn ich das erlangt habe, habe ich mich selbst verwirklicht. Die Esoterik und auch die Psychologie gehen davon aus, dass der Mensch in sich ein Potenzial hat, das noch unentdeckt ist. Und er sagt, dass wir, was wir ausüben, sagen sie, das ist ein Teil unserer Fähigkeit. Aber wir können viel mehr, wir haben viel mehr Kapazität in unserem Gehirn, was alles brach liegt und auch Fähigkeiten liegen brach. Und dann müssen wir auch sagen, ja, das ist auch zum Teil so. Aber die Esoterik, da kommen wir noch später drauf, die geht noch über normale Fähigkeiten hinaus. Die sagt uns noch, dass wir sogar besondere Fähigkeiten kriegen können. Übersinnliche Fähigkeiten, übermenschliche Fähigkeiten. Wenn wir hören, also die Bibel sagt uns ja, Gott hat uns geschaffen und er hat uns geschaffen nach seinem Bilde. Das heißt, mit unseren Gefühlen, mit unseren Handlungen, mit unserem Wesen in gewisser Weise sind wir nach Gottes Bild gemacht. Und dann sollte man ja eigentlich denken, dass wenn wir nach Gottes Bild gemacht sind, dann müssten wir ja auch Gott da als einen Wert hinstellen oder als die Quelle hinstellen, woher wir gekommen sind und sagen, dann müssten wir doch eigentlich uns in ihm verwirklichen. Denn er ist ja eigentlich die Quelle. Wie können wir uns in uns selbst verwirklichen? Wir wissen aber, es hat einen Fall gegeben, einen Fall der Menschheit. Jeder kennt wahrscheinlich die Geschichte mehr oder weniger von Adam und Eva, die im Paradies waren. Und dann von der verbotenen Frucht gegessen haben und dann aus diesem Paradies vertrieben wurden. Und wenn man das nochmal liest und liest, wie das dann weitergegangen ist, wie die Menschen dann hier gelebt haben und haben dann Kinder bekommen, dann lesen wir zuerst, Adam wurde nach dem Bilde Gottes gemacht. Und als Adam dann Kinder bekam, ein Sohn, Seth zum Beispiel, dann stand da, und er war nach Adam. Also er war jetzt in dem Sinne nicht mehr direkt das Bild Gottes, sondern er hatte Adams Bild. Also es liegt ein Unterschied und der ist dadurch gekommen, dass dieser Fall geschehen ist. Der Mensch ist aus der direkten Verbindung mit Gott, die vorher im Paradies war, gefallen. Und jetzt offensichtlich in dieser heutigen Zeit hat er Sehnsucht nach diesem zurück ins Paradies, zurück nach der Verbindung mit Gott. meine Mutter oder vielleicht auch noch die Generationen davor, ganz sicher sogar, die waren mit anderen Dingen beschäftigt als vielleicht mit der Gottessuche. Die haben erstmal angenommen, was sie so als traditionelle Erziehung bekommen haben, haben nicht so viel in Frage gestellt, wie wir das heute tun. Und dann war für sie irgendwie klar, das ist mein Weg. Wir heute haben gelernt, alles in Frage zu stellen, was uns begegnet. Wir sind kritisch vielleicht. Wir dürfen unsere Meinung sagen, wir dürfen unseren Willen äußern. Wir dürfen einen eigenen Willen haben, unsere eigenen Wege gehen. Wir haben alle Möglichkeiten materiell. Der Wohlstand ist da, wir sind reich. Und dann können wir sagen, ja, jetzt fehlt uns aber dennoch was. Und so muss ich das auch sagen für mich. Als ich heiratete, wie gesagt, habe ich schon gesagt, meine Mutter hatte mich ganz und gar darauf vorbereitet, Mutter und Hausfrau zu sein. Und nach einigen Jahren merkte ich aber, so wie ich mir das vorgestellt habe, mein Ideal, so ist es nicht. Ich fühlte mich leer und unzufrieden. Und ich ging in eine Frauengruppe, lebte am Rande von Düsseldorf in einer Vorstadt, wo überwiegend die Frauen lebten, die, deren Männer Karriere machten, und war dort ziemlich einsam. Und las ich eines Tages eine Annonce in der Zeitung und da stand, dass Frauen sich treffen wollten und mal miteinander über Gott und die Welt reden. Da habe ich gedacht, genau das brauchst du. Wir trafen uns dann in einer Kneipe. Wir stellten uns vor, wir waren alles nur Hausfrauen. Wir stellten uns vor und dann sagten wir unseren Namen. Und als nächstes sagten wir, was unsere Männer beruflich machten. Und ich denke, das ist sehr, sehr typisch für Frauen, die einfach ihren Selbstwert verloren haben in gewisser Weise. Denn gerade in dieser Zeit begann es, die Frauenemanzipation war schon da und man stellte das Hausfrauendasein total in Frage. Und dass Frauen sich schämten und sagten, ja, ich bin nur Hausfrau. Und man wäre so gerne was anderes. Und so haben wir uns eben über unsere Männer identifiziert. Später ging ich in eine Selbsthilfegruppe von der Volkshochschule. Das war so angeboten als Kreativitätstraining. Und ich dachte, ja, kreativ, das ist unbedingt gut. Also das liegt ja ziemlich brach jetzt als Hausfrau und Mutter. Und ich machte das an einem Wochenende. Und es war aber unter der Leitung eines Psychotherapeuten. Und da in dieser Gruppe meinte ich plötzlich zu erkennen, dass ich eine sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt hätte. Obwohl ich das bis dahin nicht so gesehen habe. Aber an diesem Wochenende kamen natürlich nur die Schwierigkeiten hervor, die schönen Sachen. Ja, die bleiben ja in der Psychotherapie jetzt erstmal die werden ja nicht bearbeitet, das braucht ja nicht. Also brauchen wir ja nur über das andere zu reden, was dann wohl der Mangel war. Ich kam nach Hause, war fix und fertig und war so fertig, dass ich gesagt habe, mein Leben soll von jetzt an anders werden. Ich will nicht mehr so weiterleben, denn ich meinte, dass meine Eltern zu wenig Zeit für mich gehabt hätten und mich deshalb vernachlässigt hätten. Und dieses selbe Muster sah ich jetzt in meiner Ehe. Mein Mann machte Karriere, war sehr wenig zu Hause und ich dachte, du erlebst das genau dasselbe. Und dann sagte ich ihm, ich möchte das anders und bat ihn mit mir eine psychotherapeutische Gruppe zu besuchen oder ein Eheseminar oder sonst was, aber er sah das gar nicht ein, denn für ihn war bis dahin unsere Ehe gut gewesen. Ich ging aber selbst dann in diese Gruppe, weil ich einfach damit nicht fertig wurde und dachte, nein, ich muss neue Wege gehen. Und ich kann sagen, dass diese Entscheidung, ich will jetzt einen neuen Weg gehen, dann auch wirklich richtungsweiser wurde für mein Leben. Ich ging Schritt für Schritt immer konsequenter meinen Weg. Meine persönliche Situation sah ich jetzt natürlich auch in den anderen Menschen. Ich meinte, wie zerstört die Ehen überall seien oder die Welt war. Ich fing an, mich im Bund für Umweltschutz zu betätigen und so weiter. Ich sah plötzlich, dass es überall nur Zerstörung gab. Und ich wollte dazu beitragen, dass die Welt heiler wird. So machte ich eine psychotherapeutische Ausbildung. Vorher studierte ich noch. Machte eine psychotherapeutische Ausbildung. Und in dieser therapeutischen Ausbildung, da waren dann Lehrer, die aus der Esoterik kamen. Und diese Lehrer sagten uns, ihr müsst euch öffnen in Entspannung, müsst ihr euch öffnen für die kosmische Energie. Wir machten also Entspannungsübungen und ich tat das. Und kosmische Energie, es hörte sich sehr gut an für mich, sehr spannend. Denn ich war ja frustriert von der Kirche. Ich hatte viele Fragen gehabt, aber keine Antworten bekommen. Und was ich sah, das war für mich starre Tradition und kein Leben. Und jetzt ging es darum, dass wir die kosmische Energie oder wie sie auch sagten, die Urkraft erleben sollten. Und das machte ich. Und siehe da, tatsächlich, ich spürte eine Kraft durch meinen Körper hindurch. Später machten wir Lichtmeditationen und ließen Licht durch unseren Körper fließen. Wir machten Fantasiereisen, reisten auf Berge, in Höhlen und so weiter. Und wie es hieß, sollten wir dort unser Unbewusstes anschauen. Aber ich war ein sensibler Mensch. Und ich war vorbelastet, okkult, von meiner Mutter. Meine Mutter war Routengängerin, hatte telepathische Fähigkeiten. Und darum war ich offen für diese Welt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen glauben, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Vielleicht haben manche schon Erfahrungen gemacht, haben gedacht, naja, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht war es nur mein Gedanke, vielleicht habe ich mich auch getäuscht oder sowas. Aber wer in der Esoterik länger ist, der weiß über kurz oder lang, es gibt eine unsichtbare Welt. Und von dieser Welt spricht sogar auch die Bibel. Nur ist es so, dass die Zeit der Aufklärung diese Welt wegrationalisiert hat. Sie hat gesagt, das gibt es nicht. Heutzutage, wir können alles mit unserem Verstand begreifen und alles, was darüber hinausgeht, das gibt es nicht. Und ich denke, dass dieses Denken dazu beigetragen hat, dass wir sehr, sehr blauäugig geworden sind und sehr auf uns selbst rechnen, auf unsere Fähigkeiten. Was ich kann die ganze Sache beherrschen. Ich kann mich ruhig auf Dinge einlassen, die vielleicht aus anderen Religionen kommen, die dazu dienen, sich kosmischen Kräften zu öffnen. Kann ich mich darauf einlassen? Warum? Ich will doch nichts von diesen Mächten. Ich will mich nicht mit diesen Mächten einlassen. Aber warum soll ich die Übung nicht machen? Aber sie wissen nicht, dass sie das Ziel dieser Übung verfehlen. Wenn sie die Übung machen und sie öffnen sich nicht diesen kosmischen Kräften, können sie die Übung gleich sein lassen. Andererseits können wir nicht wissen, wie die unsichtbare Welt wirklich reagiert. Niemand weiß, wie sensibel oder vorbelastet er ist. sagte bereits, ich war sensibel. Und nachdem ich also diese Übungen ungefähr vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ein Jahr, vielleicht noch nicht mal, gemacht hatte, stellten sich bei mir bestimmte Phänomene heraus. Ich begann, hellsichtig zu werden. Ich kam manchmal in einen Raum und schon konnte ich erkennen, was da los war. Ich traf Leute, wusste, aha, das und das ist mit den Leuten los. Ich begann, meinen Körper zu verlassen, ohne dass ich das jemals gewollt hätte. Als es das erste Mal war, da bekam ich schon irgendwie Angst. Ich merkte plötzlich, ich werde groß und größer. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Bild. In den Filmen sieht man so Flaschengeister manchmal. Und dann macht man den Korken auf und dann kommt der Geist raus. Und so ein Gefühl hatte ich. Als ob ich aus meinem Körper ging und war riesengroß irgendwo. Ich hörte die Stimmen noch ganz leise, ganz weit entfernt. Ja, und irgendwann war ich wieder da. Und das erlebte ich häufiger. Da hatte ich gar keine Kontrolle drüber. Ich meinte auch plötzlich, Bilder aus vorherigen Leben zu sehen. Und zunächst hatte ich mich mit dem Thema Reinkarnation überhaupt nicht befasst. Aber als ich einmal so etwas meinte zu erleben, da war das für mich Fakt. Ich fragte dann noch einen Freund, der hatte schon Parapsychologie studiert, und sagte, sag mal, gibt's sowas, vorherige Leben? Ja, sagt er, klar gibt's das, natürlich. Von da an habe ich gedacht, natürlich, das ist die Wahrheit, der weiß das. Und als ich es einmal für mich angenommen hatte als Wahrheit, da erlebte ich das ganz, ganz häufig. Das ging so schnell manchmal, ich hatte auch darüber keine Kontrolle. Diese Phänomene, wie gesagt, erlebte ich einerseits ein bisschen als Angst machen, aber nicht so sehr, denn die Esoterik geht ja davon aus, dass der Mensch geheime, übersinnliche Kräfte hat. Das heißt, das Wort Esoterik allein bedeutet geheimes, inneres oder verborgenes Wissen. Und sie sagen, der Mensch hat dieses Wissen in sich und durch bestimmte Methoden, wie zum Beispiel Meditation, Rituale, Atemübungen, Entspannungsübungen, kann dieses Wissen freigelegt werden. Und dann wirst du dich entwickeln zu einem göttlichen Bewusstsein. Du wirst nicht nur diese göttliche Kraft empfangen, sondern du wirst dich entwickeln und wirst selber sein wie Gott. Eines Tages. Sie sagen, der Mensch ist auf dem Wege, sich von einem tierischen Bewusstsein, was er mal gehabt hat, zu entwickeln zu einem göttlichen Bewusstsein. Und ich sprach ja eben schon mal von der Schlange. Und Sie sollten vielleicht diese Geschichte zu Hause nochmal nachlesen. Sie steht ganz vorne auf den ersten drei Seiten der Bibel. Was sagt die Schlange, als sie jetzt Adam und Eva dazu verführen will, doch das zu tun, was Gott nicht will? Sie sagt nicht, Gott ist nicht da. Nein, sie sagt, sollte Gott gesagt haben, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Du wirst Fähigkeiten haben. Ja, diese Fähigkeiten, die ich jetzt bekam, da nahm ich an, das sind ja schon göttliche Fähigkeiten. Denn Gott muss ja übersinnliche Fähigkeiten haben. Er ist einer, der alles weiß. Und wenn ich jetzt hellseherische Fähigkeiten habe, dann bin ich auf dieser Leiter ja schon ein ganzes Stück höher. Und tatsächlich war es so, dass ich meinte, ganz schön hoch schon zu steigen auf dieser Leiter des göttlichen Bewusstseins. Und ich guckte auf andere herab, die noch nicht da waren. Und besonders auf die Christen. Weil ich dachte, das sind die Traditionalisten, die sind so eng. Die wollen nichts Neues. Die wollen nicht das wirkliche Göttliche. Aber was noch geschah, ich hatte trotzdem immer mehr mit Ängsten zu tun. Manchmal sah ich in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten in meinem Zimmer, in der Nacht. Und ich hatte manchmal unheimliche Angstanfälle in der Nacht. Und was noch geschah, ich bekam Depressionen. Nach außen hin, wenn ich Menschen begegnete, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte, dann sagten sie zu mir, boah, was hast du für eine Ausstrahlung bekommen? Du hast ja eine enorme Ausstrahlung. Und das war auch so. Aber diese Menschen wussten nicht, wie ich bin, wenn ich zu Hause bin. Denn da war sehr, sehr häufig absolute Leere in mir. Und wie gesagt, Depression. Und ich hatte manchmal Weinanfälle, wo ich einfach nur gar nicht wusste, woher kommt das? Du hast doch keinen Grund. Du hast alles finanziell absolut abgesichert. Es ging eigentlich wunderbar. Dennoch waren diese Dinge da. Die Esoterik spricht von einer Zwillingsseele. Und sie sagt, wenn du diese Zwillingsseele gefunden hast, dann wirst du viel schneller den Weg zu diesem göttlichen Bewusstsein bekommen. Und ich sagte ja schon, ich wurde auf der einen Seite immer sensibler, ich bekam diese sogenannten Fähigkeiten, aber auf der anderen Seite wurde ich immer radikaler. Ich ging nämlich immer mehr meinen Weg der Selbstverwirklichung. Und wenn man sich das mal so ganz nüchtern durchdenkt, Selbstverwirklichung, wenn sie konsequent betrieben wird, kann nur auf Kosten anderer geschehen. Wenn ich wirklich nur das tun will, was in mir ist, wenn ich diese Selbstverwirklichung suche, die in mir ist, mit meinen Fähigkeiten, meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, dann kann das nur auf Kosten anderer gehen. Und so sagte ich zu meinem Mann, nach Jahren, ich suche mir einen neuen Partner. Du willst den Weg ja nicht mit mir gehen, aber ich muss den weitergehen. Er sagte immer zu mir, kannst du nicht mal aufhören? Du hast doch jetzt schon so viele Kurse besucht. Du hast Ausbildungen gemacht. Kannst du nicht mal aufhören? Ich sagte, nein, ich kann nicht aufhören. Das ist wie wenn man eine Tür aufmacht von einem riesen Gebäude und dann geht man in den ersten Raum und dann sieht man die nächste Tür und dann muss die auch noch auf. Und dann möchte man von Tür zu Tür. Und so besuchte ich Kurse um Kurse, kaufte mir stapelweise Bücher und so weiter und hatte immer noch das Gefühl, ich weiß eigentlich nichts. Als ich dann eines Tages einem Mann begegnete, ich machte schon wieder eine neue Ausbildung, das war jetzt eine New Age, also aus der Esoterik, auch wieder eine therapeutische Ausbildung in Holland. Dort trafen wir alle zusammen, die diese Ausbildung machten. Und da saß dort ein Mann im großen Kreis. Und ich sah seine Ausstrahlung und ich dachte, das ist der Mann. Und es war für mich wirklich so, als ob er meine Zwillingsseele wäre. Er hatte den gleichen Beruf wie ich. Und es war offensichtlich, dass er auch den gleichen spirituellen Weg ging wie ich. Und ich meinte, er wäre auch so sensibel wie ich. Und ich nahm die Chance wahr und ging zu ihm nach Amsterdam. Dort hatte er ein Therapiezentrum und arbeitete dort zusammen mit ihm auf diesem Therapiezentrum. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt und mein Sohn war gerade schon in eine Wohngemeinschaft gezogen. Und ich habe wirklich gedacht, nun, sie ist 15, du kannst schon mal gehen. Fuhr aber, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, jede Woche einmal nach Hause für 2-3 Tage, versorgte den Haushalt Und dann kam ich wieder zurück. Aber wir merkten, wir konnten unsere Arbeit nicht so machen, wie wir es eigentlich wollten. Wir hatten den Eindruck, wir können den Leuten schon helfen, aber nur bis zu einer bestimmten Ebene. Wir kommen manchmal nicht an die Wurzeln des Übels. Und heute weiß ich, was der Grund war. Wir hatten nämlich keine Antwort auf die Schuldfrage. Jeder, der in Therapie geht, der hat etwas mit Schuld zu tun. Sei es, dass er selber schuldig geworden ist an anderen oder sie und wird damit nicht fertig und sagt, das belastet mich so, da werde ich nicht mit fertig. Oder andere sind an dieser Person schuldig geworden und sie wird damit nicht fertig. Und es gibt Verletzungen, die sind so tief, dass ich nicht einfach sagen kann, naja gut, also ich schlag jetzt mal, weiß ich wie, auf die Matratze und brülle meine Schmerzen raus und lass mal alles raus und dann ist es wohl weg. Oder ich kann sagen, ich vergebe das. Es gibt Verletzungen, da schaffe ich das nicht. Ich selber habe in der Therapie 10 Jahre an der Beziehung zu meinem Vater gearbeitet und bin nicht frei geworden. Immer wenn ich ihn wieder sah, kam die alte Erinnerung wieder hoch, obwohl ich schon besser mit ihm umgehen konnte als früher. Aber Heilung habe ich nicht erfahren. Die habe ich erst viel später erfahren, in der Begegnung mit Jesus Christus. Aber da komme ich gleich noch drauf. Denn diese Verletzungen, diese tiefen Verletzungen, die können offensichtlich nur mit Gottes Hilfe geheilt werden. Nur wenn ich mit Jesus lebe, mit Gott lebe und sage, ja, er ist doch für mich, für meine Schuld gestorben und er ist auch für die Schuld für meinen Vater jetzt zum Beispiel gestorben. Und darum will ich ihm vergeben. Das hat mich befähigt, letztendlich frei zu werden. Ja, unser Schiff brannte eines Tages aus. Der Arbeitsbereich, wohnen konnten wir dort noch. Wir nahmen das als ein Zeichen und sagten, wir machen uns auf eine Weltreise. Ja, dann reisten wir zuerst nach Indien, denn mein Freund damals noch, der war Buddhist, er war damals schon 7 Jahre Buddhist und er wollte seinen Guru besuchen in Indien. Und da lag es nahe, dass wir als erstes dorthin gingen. Aber aus irgendeinem Grunde konnte er schon nicht mehr das machen, was er vorhatte. Er wollte nämlich 4 Wochen dort meditieren, in einer Hütte, in den Bergen, ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne alles, ohne mit jemandem zu sprechen, 4 Wochen lang, jeden Tag 8 bis 10 Stunden meditieren. Aber das konnte er aus irgendeinem Grunde nicht mehr. Irgendwas blockierte ihn. Dann sind wir weitergereist. Mir ging es sehr, sehr schlecht in dieser Zeit. Und auch unsere Beziehung fing an, kritisch zu werden. Jetzt auf einmal war die Zwillingsseele gar nicht mehr so vereint. Mein Freund saß in Tempeln und meditierte Stunden, während ich krank im Bett lag. Das war ja zu gewöhnlich. Also, da dachte der gar nicht drüber nach. Und ich lag krank im Bett, weil meine Schuldgefühle mich auch plagten. Sicher, das war auch das Essen und alles, die ganzen Umstände, aber ich denke, dass meine psychische Situation auch sehr stark dazu beigetragen hat, dass ich so viel krank war. Dann reisten wir nach Indonesien. In Indonesien erhofften wir uns jetzt Besserung. Alle sagten, in Indonesien ist es viel besser als in Indien. Aber für uns war es die Katastrophe in Indonesien. Wer schon mal auf der Insel Bali war, und dort waren wir, der hat vielleicht gesehen, dass vor jeder Hotelzimmertür, vor jeder Ladentür, vor jeder Haustür steht ein Schälchen mit Opfergaben für die bösen Geister. Die Menschen haben eine enorme Angst. Für sie ist die unsichtbare Welt Realität. Und ich muss sagen, wir haben diese Realität dort erlebt. Wir haben diese Mächte so stark gespürt, nachts an unserem Körper, im Zimmer. Wir konnten fast nicht mehr schlafen. Wir wurden damit überhaupt nicht fertig. Wir haben gedacht, so wie wir es gelernt hatten, das ist auch psychisch. Das sind Projektionen deiner Psyche. Aber wir merken, das stimmt nicht. Wir kriegten das auch mit Therapiesitzungen, die wir uns gegenseitig gegeben haben. Wir haben ungefähr am Tag vor lauter Panik uns 2 Stunden selber gegenseitig Therapiesitzungen gegeben, um damit fertig zu werden. Wir kriegten das nicht unter die Füße. Dann reisten wir weiter nach Australien. In Australien erhofften wir uns nun wirklich Besserung. Wir waren jetzt ja in einem westlichen Land und da war das vorbei mit diesen Geistern und Dämonen, wie wir dachten. Das Erste, was wir aber merken, war, wir sind in Indien um 4.000 Mark betrogen worden. Wir mussten also arbeiten. Wir arbeiteten auf einer Früchtefarm, pflückten Äpfel und Birnen und als wir wieder einiges an Geld zusammen hatten, reisten wir weiter und wollten einen Freund besuchen. Dieser Freund lebte im Urwald, war ein ehemaliger Hippie, hatte sich dort eine Hütte im Urwald gebaut und hatte uns eingeladen. Wir hatten ihn in Indien kennengelernt bei seinem Guru. Und da fuhr natürlich kein Bus hin, da nahm uns ein Mann mit. Und dieser Mann, als wir dann per Anhalter fuhren, der war absolut fröhlich. Und wir haben gedacht, der hat bestimmt Drogen genommen. Wir haben ihn gefragt, sag mal, hast du irgendwie was geraucht? Nein, sagt er, das kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Ja, dachten wir, kann ja auch sein. Warum nicht Jesus? Also die Esoterik spricht ja auch von Jesus. Von Christus aber eher. Es ist ein ganz anderer Jesus. Es ist kein Jesus als Person, als Mensch gewordener Gott. Sondern es ist ein Jesus, ein Christus, eine Christusenergie, eine kosmische Kraft. Aber ich wusste den Unterschied nicht. Für mich waren die Worte Jesus Christus und da gab es nur eine Bedeutung für mich. Und der Buddhismus, der könnte Jesus Christus auch irgendwo einordnen, nämlich auch in ein unsichtbares, helfendes Wesen. Und darum haben wir gesagt, ja gut, warum nicht Jesus? Ja, sagt der Mann, was macht ihr denn beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Fühlten uns aber im Innersten schon wie nichts mehr. Es ging uns wirklich schlecht. Wir wussten gar nicht mehr, was sind wir jetzt überhaupt noch? Um vielleicht nochmal nach der Suche nach sich selbst. Sind wir jetzt Arbeiter, Äpfel- und Birnenpflücker? Oder was sind wir? Ja, der Mann sagte, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, das wollten wir schon. Dann lade ich euch ein, morgen in meine Gemeinde zum Gottesdienst. Ja, dachten wir sind ja im Ausland. Ich nannte mich ja Christin, denn ich glaubte ja an einen Gott und ich war konfirmiert und ich war getauft. Also war ich nach meiner Meinung Christin. Aber für meine Religion tat ich absolut nichts. Ich war ja im Gegenteil enttäuscht von dieser Religion. Aber ich dachte, im Ausland kannst du auch mal in die Kirche gehen. Warum nicht? Du willst ja Leute kennenlernen. Also der Mann holte uns am nächsten Tag ab. Und es war zu meiner Überraschung aber keine Kirche. Aber ich war sehr skeptisch. Denn, wie gesagt, ich war evangelisch erzogen. Für mich war evangelische Kirche, katholische Kirche und alles andere Sekte. Also ich komme da rein und ich denke, hier bist du in eine Sekte geraten. Ich war sehr skeptisch. Aber die Leute, die waren sehr fröhlich. Die beteten zu diesem Gott, als wäre er wirklich da. Und das war was Neues. Es war schon zu erkennen, hier ist mehr. Aber ich habe mich da so viel verschlossen, dass ich das gar nicht richtig wahrnehmen wollte. Aber mein Freund, der Martin, der hat das wohl wahrgenommen. Und nach dem Gottesdienst tranken die Leute immer Kaffee und Tee miteinander. Und da kam eine Frau zu mir und fragte mich, wie heißt du und woher kommst du? Und als drittes, darf ich mit dir beten? Und ich dachte, beten, also, das ist aber jetzt doch ein Schritt zu weit. Aber die Frau war so nett und ich mochte nicht Nein sagen. Und darum habe ich gedacht, ich frage den Martin, und der ist ja Buddhist, und der wird da Nein zu sagen. Aber er sagte zu meiner Überraschung, ich soll das doch machen. Und weil er dann auch mitkommen wollte, bin ich dann mitgegangen. Sie holte noch den Pastor. Sie ging raus mit uns auf den Balkon, denn es war sonst überall so unruhig, und begann mit mir zu beten. Und als sie betete, wusste ich sofort, hier ist eine unsichtbare Macht, die ist größer als alles, was du bisher gekannt hast. Und ich kannte viele unsichtbare Mächte. Ich wusste, wann sie da waren. Und jetzt wusste ich, hier ist eine Macht, die kennst du noch nicht. Aber diese Macht kennt dich. Denn das Gebet der Frau sprach mitten in mein Herz. Und zwar in meine Schuld, die ich ja hatte wegen meiner Tochter. Aber die Esoterik kennt den Begriff Schuld nicht. Wir haben uns in Übungen gegenseitig zugesprochen, für alle Dinge, für die wir uns schuldig fühlten, wir sind nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig für dies und das. Und so haben wir unser Gewissen, das doch immer wieder auftauchen wollte, beruhigt. Aber jetzt auf einmal in dieser Gegenwart Gottes, da konnte ich meine Mauer nicht mehr halten. Und ich erkannte meine Schuld, besser gesagt das, was ich eigentlich so im Leben getan hatte. Es waren nur einige Bilder, die vor mir abrollten. Es war noch nicht viel, aber es waren Bilder da. Und ich begann zu weinen und dann sagte die Frau zu mir, willst du von jetzt an, nein, Moment, noch was. Dann sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Und vorher habe ich immer gedacht, Sünde ist bewusst was Böses tun. Aber jetzt wusste ich, Sünde kommt von Sund, von Graben. Und wusste, es gibt einen Graben zwischen mir und Gott. Und das, obwohl ich doch immer versucht hatte, mich mit diesem Gott in Verbindung zu setzen. Aber ich hatte ein ganz, ganz anderes Gottesbild. Als das, was uns zum Beispiel die Bibel sagt. Mein Gottesbild in der Esoterik war so, dass Gutes und Böses zusammengehört. Das sind Teile in dir, die musst du anerkennen. Das sind Kräfte, die kannst du benutzen. Das musst du anerkennen. Und so hatte ich mal ein Gottesbild ungefähr so. Wer genau hinsieht, sieht, dass wenn er aufs Weiß sieht, die Engel und auf das Dunkle sind die Teufel. Und das war unsere Lehre gewesen. Licht und Finsternis, hell und dunkel, Gut und Böse gehören zusammen. So. Die zusammen sind eine Einheit. Und das ist göttlich, wenn du das annimmst in deinem Leben. Und man kann sich vorstellen, wer so ein Gottesbild hat, für den gibt es keine Werte mehr. Denn alles gehört ja zusammen. Ich muss nur lernen, alles zu akzeptieren in mir. Ja, und jetzt sprach die Frau mitten in meine Schuld und ich wusste, das gehört nicht zusammen. Ich bin nicht mit Gott verbunden. Und sie sagte, dann willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Und ich konnte nur sagen, ja, ich will das. Ich will von jetzt an mit Jesus leben. Denn es war mir klar, er ist der Weg zu Gott. Wir haben vorhin gehört, dass auch die Bibel davon spricht, dass es diese unsichtbare Welt gibt. Können Sie sehen da hinten alle? Ja. Das heißt, der Mensch unten, so sagt es die Bibel, auf der Erde, Gott im Himmel. Und dann gibt es einen Bereich der Luft, da wohnen Geister, Mächte, Kräfte und Dämonen. Und wenn wir uns als Mensch öffnen für die kosmische Welt, und das ist ganz klar eine Übersetzung in der Bibel, diese Welt, Kosmos, dann werden wir als erstes in diesem Bereich landen. Wir von uns aus können uns nicht mit Gott in Verbindung setzen, weil Gott nicht Licht und Finsternis ist, sondern nur Licht. Und keine Finsternis ist in ihm. Die Frau hatte jetzt gesagt, mich gefragt, ob ich mit Jesus leben wollte. Ich habe es angenommen. Und ich habe da Ja zu gesagt. Und ich wurde erfüllt mit enormem Frieden und Liebe. Das, wonach ich eigentlich immer gesucht hatte. Mein Freund stand neben mir. Ich kann das jetzt nicht erzählen. Das wäre zu ausführlich, aber auch er hat diesen Schritt mit Jesus gemacht. Nicht, weil er mit seinem Buddhismus unzufrieden gewesen wäre, nein, weil er gespürt hat, Jesus lebt und er ist da. Diese Geschichte, die ich jetzt nicht da ausführlich erzählen kann, steht aber in diesem Buch. Unsere beide Geschichte steht in diesem Buch. Ich war Buddhist, es liegt draußen auf dem Büchertisch. Wir beide wurden erfüllt mit Liebe und mit Frieden. Und wir wussten, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Was war jetzt geschehen? Der Mensch unten, Gott im Himmel. Der Mensch versucht von sich aus, sich mit Gott in Verbindung zu setzen, landet aber in diesem Bereich der Luft. Nur von Gott aus kann der Weg zu den Menschen kommen. Wenn Gott sagt, ich komme zu dir und lösche deine Dunkelheit, deine Finsternis aus, weil ich bringe dein Opfer dafür, diesen Mächten und Dämonen. Wir haben gehört, wie die in Indonesien den Geistern, Dämonen, Opfer gebracht haben. Jetzt sagt Gott, ich bringe ein Opfer. Ich komme selbst in der Gestalt Jesu als Mensch auf die Erde und mache einen Strich durch die Mächte der Finsternis. Das war ein Anfang. Wir haben danach noch unheimliche Schwierigkeiten auch erlebt. Aber wir wussten, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Für mich war es klar, ich muss meine Familienverhältnisse bereinigen. Ich ging zurück zu meinem Mann und fragte ihn, ob er bereit ist, wieder mit mir zusammenzuleben. Aber er wollte es nicht. Er reichte dann die Scheidung ein und so habe ich später meinen Freund damals, meinen heutigen Mann, geheiratet. Mit meiner Tochter habe ich mich wieder versöhnt. Ganz und gar. Sie hat vor 4 Jahren den Schritt mit Jesus Christus angefangen. Und bis dahin habe ich sie auch, ich hatte sie um Vergebung gebeten. Und sie hat immer gesagt, ja, ist schon gut, ist schon gut. Aber die richtige Versöhnung, die konnte erst stattfinden mit Jesus. Als sie Jesus in ihr Leben aufnahm, da konnte sie mir von Herzen vergeben, so wie ich auch später meinem Vater von Herzen vergeben konnte. Weil sie wusste, Jesus ist für meine Schuld gestorben und hat meine Finsternis auf sich genommen. Ja, wir hatten gesucht, wir haben viel gesucht, aber es gab auch jemanden, der uns suchte. Für die, die gestern schon da waren, ist dieser Vers, den ich jetzt vorlese, nicht neu? Ist dieser Vers, den ich jetzt vorlese, nicht neu? Aber ich möchte ihn dennoch mal vorlesen. Es gab jemanden, nämlich Gott, der uns gesucht hat. Wir wussten eigentlich ja gar nicht richtig, was wir suchten. Und da heißt es zum Beispiel im Alten Testament bei den Propheten, dem Propheten Jesaja, da heißt ein Vers: Ich, Gott, war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach: Hier bin ich. Hier bin ich.